Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen. Diese Sendung, die hing ganz lange am seidenen Faden.
Naja.
Naja, wie gesagt, wir hatten da so wenig Probleme, Termine zu finden sozusagen.
Ja, wir haben es ja doch noch irgendwie hingekriegt, also von daher alles okay.
Ja, dank deiner Flexibilität.
Wird die eigentlich auch jetzt, also wir nehmen ja jetzt heute am Freitag mal ausnahmsweise auf.
Genau.
Wird die eigentlich dann auch heute noch veröffentlicht oder ist das trotzdem hier so Samstag-Sonntag-Rhythmus?
Ich denke, wir werden die heute oder ich werde die
also
heute
direkt
noch,
dann. Okay.
Veröffentlichen.
Okay.
Ja, was weg ist, ist weg.
Ja, dann passt es doch. Also wie gesagt, heute ist Freitag, wenn ihr die direkt hört.
Freitag der 25. und nicht Freitag der 13.
Nee, um Gottes Willen. Ja. Obwohl ich bin ja da nicht so abergläubisch, aber...
Ich auch nicht. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, sogar vergessen, dass Freitag der 13. ist.
Also, ja, der war ja jetzt erst.
Ne? Der war jetzt erst also vor ein paar Wochen, glaube ich. Ja. Nicht das Problem. Ist ein Tag wie jeder andere auch. Es sei denn, man schaut den Kinofilm Freitag der 13.
Ja, den kannst du, den Freitag den 13. kannst du auch gerne am Freitag den 13. angucken.
Genau.
Aber
den kannst du dir immer angucken.
Das ist halt auch im Prinzip ein Film wie jeder andere auch.
Ja. Aber so ein Kultklassiker.
Also wenn man halt auf dieses Genre halt steht.
Nee, ich nicht so. Ich bin ja so schreckhaft. Ja, gut. Da sind wir mal wieder zur Folge 652.
Ja,
Zahlendreher, genau. Sauber, ganz toll, da oben steht es groß drauf und ich kriege noch nicht mal eine dreistellige Zahl hin, super. Nee, da sind wir wieder und wir haben heute wieder einen Werbepartner an Bord, bevor ich das vergesse zu erwähnen, das ist nämlich die Firma ISO und da werden wir nachher ein wenig über Farbmanagement sprechen. Ja, und... Nächste Woche soll es ja rund gehen. Da soll ja richtig die Post abgehen, wenn man...
Ach so, ab Montag, dem 28.
Ab Montag, da soll es ja richtig rund gehen. Ja. Wenn man Greg Joswiak Glauben schenken mag, er hat gesagt, das wird eine ganz großartige und aufregende Woche. Und er hat da mehr oder weniger angekündigt, dass die ganze Woche etwas passieren wird. Und es wird sich um das Thema Macs drehen. Da bin ich gespannt, ob das wirklich so eine aufregende Woche wird.
Ja, je nachdem, wo du nach der Ankündigung dich ein bisschen in Blogs durchgelesen hast, hatten ja viele zuerst Bezug genommen auf halt iOS, iPadOS beziehungsweise macOS halt mit den Releases, die ja anstehen für Apple Intelligence, wobei das ja so ein Stage-Rollout ist, kommt ja noch gar nicht alles an Funktionen. Vieles, was auch gerade immer wieder in der Werbung oder in den Trailern gezeigt wird, ist ja da in dem Release noch nicht, alle in dem Public Release noch nicht dabei. In den Entwickler-Beta sieht es, glaube ich, ein bisschen anders aus. Da dürfte schon mehr dann drin sein. Wo sind wir da? 18.2, glaube ich, ne?
18.2, ja.
Genau, da ist ein bisschen mehr drin. Aber ja, so ganz wild bin ich ja auf den ganzen Kram ja eh nicht. Es ist halt nur schade, klar, dass wir es hier in Deutschland halt so schwer haben mit den ganzen Features im Moment, dass sie uns quasi so ein bisschen oder uns eine lange Nase gemacht wird. wie gesagt, mir tut es nicht ganz so weh, weil einmal, wir hatten da in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen, ist halt immer die Frage, ist es dann auch wirklich, oder einmal funktioniert es so, wie es beworben wird, und ist es dann halt auch von den Features beziehungsweise von dem Element der oder mit dem nicht weitergeben an Daten beziehungsweise an dem mit den allem was an On-Device laufen soll, ist es halt auch wirklich so. Aber wie gesagt, dadurch, dass es ein Stage-Rollout ist und einiges noch gar nicht da ist. Mein Gott, viel verpasst du da im Moment nicht. Ja, wobei der ein oder andere jetzt auch schon wieder gesagt hat, ja, Siri und was du da halt jetzt alles machen kannst. Und ja, mein Gott, wenn es kommt, kommt's.
So ist es. Naja, gut, der Hinweis von Joswiak war ja relativ konkret. Es geht ja wahrscheinlich die ganze Woche um das große Thema der Macs. Ich vermute mal, jeden Tag wird irgendeine Pressemitteilung rauskommen und da wird jetzt das präsentiert, MacBooks etc. Und
ja, wir warten ja auf noch ein bisschen was.
Ja, also das wird auf M4 aktualisiert, iMacs und so weiter. Ich vermute mal und ich hoffe es, dass der größte Star der Mac Mini sein wird. Neuer Formfaktor etc. Ja, schauen wir mal, ob er uns wirklich überraschen kann.
Also wenn der Mini wirklich einen neuen Formfaktor bekommt, und wir weiterhin nicht nur den Standard M4 drin sehen, sondern auch, wie gesagt, den Pro. Genau, Max und Ultra war ja deine, wie heißt er nochmal?
Studio,
genau. Wie gesagt, und auch da den Pro, würde ich mir eigentlich schon wünschen, dass es mehr als eine Pressemitteilung ist, gerade wenn sich der Formfaktor ändert. Klar wird Apple auch wieder ein Video dazu veröffentlichen und so weiter, ja, aber da hätte ich mir dann doch schon ein bisschen mehr gewünscht. Es ist halt die Frage, wie er halt auch preislich liegt, ja.
Ja.
Ich denke mal, das Trara wäre größer, wenn er auch im Preis wieder ein bisschen attraktiver werden würde, aber das, davon gehe ich erstmal nicht aus.
Das glaube ich auch nicht, dass es da eine Preisreduzierung geben wird. Und ja, wenn sie das, den Formfaktor wirklich ändern, das wäre ja schon in Anführungsstrichen revolutionär, weil diesen Mac Mini, wie wir ihn jetzt haben, den gibt es ja schon so lange in der grundsätzlichen, im grundsätzlichen Formfaktor. Da wäre es natürlich schon angemessen, das ein bisschen besser zu präsentieren. In Form von einem aufgezeichneten Event etc. Da wäre eine Pressemitteilung nach meiner Meinung ein wenig.
Ja, also wie gesagt, nur so ein PDF mal raushauen oder eine E-Mail fände ich eigentlich schon ein bisschen wenig. Das wird dem Ganzen eigentlich nicht gerecht. Das klar, kann man auch wieder sagen, im Line-Up, das ist, wie gesagt, der Mini und, aber, ja, ist, wie gesagt, für, vielleicht auch, weil ich selbst so lange ein Mini schon nutze, ja, ist es vielleicht für mich ein bisschen was anderes. Aber, gerade auch so aus der Geschichte, wo er eigentlich herkommt, so als Umsteigermodell für Windows-Nutzer oder für PC-Nutzer, die halt einen Desktop haben, die Peripherie schon zu Hause stehen haben, da haben wir ja über die Jahre hinweg viel erlebt mit dem Mini. Wie gesagt, und wenn sich da jetzt wirklich so gravierend was ändert wie der Formfaktor, ich kann mich da nur wiederholen, da würde ich mir halt mehr wünschen als, wie gesagt, nur so eine E-Mail mal kurz in den Verteiler gesteckt.
So ist es.
Und ich denke auch, gerade im Vergleich zu anderen Produkten ist der Mini nicht so uninteressant für Apple.
Ja, ich meine, das ist im Desktop-Bereich die kleinste Alternative, die man kaufen kann oder die günstigste Alternative, die man kaufen kann. Und das ist ein Kultgerät, in Anführungsstrichen Kultgerät. Ich meine, es ist ein langjähriges Produkt, was Apple schon Jahrzehnte im Sortiment hat. Und natürlich ist es ein wichtiges Produkt. Die Bedeutung hat immer so ein bisschen gewechselt bei Apple oder die Wichtigkeit hat auch immer ein bisschen gewechselt. Und es wurde auch immer ein bisschen anders eingeordnet. Es gab ja Mac Mini Mac Minis in der Server-Edition. Das gibt's ja mittlerweile auch nicht mehr. Ja. Etc. Also
das, ja, vor allem war der preislich ja auch mal ganz anders aufgestellt.
Ja.
Der war schon, auch gerade bei der Einführung war der ja wesentlich günstiger, als den heute kriegst. Ja.
Ja gut, da war der Gedanke auch noch ein ganz anderer. Man wollte ganz verstärkt die Windows-Nutzer mitholen, mitbringen.
Deswegen sage ich ja, wenn man sich die Geschichte anguckt, wie er eigentlich kam, wie er beworben wurde am Anfang, wie er positioniert war, ist das eine ganz andere Sache als heute.
Ja. Absolut. Na gut, ich bin gespannt. Vielleicht wird es ja auch jeden Tag ein separates Video geben von Apple. Was ich jetzt nicht glaube, aber das wäre eine Überraschung. Ja, okay,
wenn du wirst zu jedem Produkt, wenn, wie gesagt, mehrere Produkte halt die Woche, alle Hardware dann auch kommt, wirst du, denke ich mal, ein Video schon zu jedem haben. Halt nicht in dem Umfang wie jetzt so eine Präsentation. Das nicht, ja. Aber so ein Produktvideo, gerade, wir kennen es ja aus der Vergangenheit auch, MacBook, ja, Mini etc., da fliegen sie mal mit der Kamera drüber, machen ein paar schöne Bilder, zeigen zwei, drei Sachen dann ist da innerhalb von, keine Ahnung, 90 Sekunden ist der Spot halt rum.
Ja, so ein Image-Video, das schon, aber genau, jetzt nicht so eine Produktpräsentation wie in der Vergangenheit, ne? Das glaube ich auch nicht. Na, ich bin gespannt. Man hofft ja Großes oder man erwartet ja Großes nach dieser Ankündigung. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich hoffe, dass sie sich da nicht wieder irgendwie, dass sie da wieder zu viel Erwartungen wecken. Das ist ja auch so wieder das Nächste oder die Bauchschmerzen, die ich mir dann mache. Weil gerade, wie die Rede war, auch von iOS, etc. Das ist ja alles ganz nett, auch mit dem Rollout jetzt und wie gesagt, das Update mit 18.1 und was halt drin stand mit Funktionen. Das kommt halt, oder kam bei vielen gerade hier in Deutschland nicht so gut an.
Ja, gut.
Warum muss ich mir dieses Update runterladen, beziehungsweise warum wird mir das so beworben mit AI-Features, wenn die bei mir gar nicht verfügbar sind? Ja.
Das stimmt, aber
gut, 18.1
behebt ja noch andere Fehler. Oder ist
ja, das ja, aber Bugfix, wie gesagt, halt groß beworben wird halt wieder AI.
Ja.
Und genauso, wieso ist das Update für mein 15er, dass das ja gar, oder wo ich diese Funktion gar nicht bekomme, trotzdem so groß? Mhm. Ja, das war eigentlich so bei dem Update halt so die Stimmung im Netz. Und wie gesagt, ich hoffe nicht, dass sie da jetzt auch wieder so für Hype sorgen und dann kommt vielleicht nicht viel drum bei.
Ja.
Nee, bei rum, so rum. Mhm.
Also ich habe da ehrlicherweise auch gar keine großen Erwartungen. Die einzige Erwartung, die ich habe, dass ein Mac Mini kommt im neuen Formfaktor, der mich positiv überrascht. Die restlichen Sachen, das wird ein normales Update geben. MacBook Pro haben wir ja mehr oder weniger schon gesehen.
Schon gesehen, genau.
Ja, und der iMac, der wird sich vom Design auch nicht ändern, falls er überhaupt.
Apropos, was mir da gerade einfällt. Wallpaper.
Ja.
Da haben sie ja auch beim Mini gemeckert, noch nicht mal zum Ende des Wallpapers hat's gereicht.
Das wollte ich auch noch anbringen, das Thema.
Deswegen,
im nächsten Spot.
Gerade das macht's wieder, wie gesagt.
Realistisch, dass es ein echter Leak gewesen ist, weil sie das Wallpaper ja beim iPad Mini auch nicht verändert haben, richtig genau. Also kann man davon ausgehen, dass die Leaks oder es auch ist jetzt immer realistischer, dann, dass die Leaks echt gewesen sind, genau. Mhm. Ja gut, das stimmt, ja. Gut, kommen wir, wie gesagt, zum nächsten Thema, das iPad Mini. Und zur Erklärung, ich habe ja schon das neue iPad Mini vorliegen und ich habe es jetzt quasi in der Testphase. Ich wurde in dem Fall mal wieder von Apple bemustert und das alte iPad Mini ging zurück. Ne, das nur mal so als Erklärung und als Transparenzbericht dazu, weil das iPad Mini, das Vorgängerprodukt, kam ja auch aus dem Hause Apple, nicht aus dem Hause Apple, oder das hatte ich ja auch zum Testen. Logischerweise kam es aus dem Hause Apple. Woher soll es denn sonst kommen? Von Samsung? Nein, also von Apple. Mein Gott, ich rede mich hier gerade wieder um Kopf und Kragen. Nein, also die beide Geräte, die ich hier hatte und habe, das sind Mustergeräte. Das nur zur Transparenzerklärung. Und das alte Gerät ging halt wieder zurück. Somit habe ich es auch verpasst, muss ich fairerweise dazu sagen, um hundertprozentig verifizieren zu können, ob dieser Jelly-Scrolling-Effekt noch vorliegt oder nicht, weil ich halt die Geräte nicht nebeneinander verglichen habe. Das ist meine Dusseligkeit sozusagen. Deswegen fällt es mir auch schwer zu sagen, ob dieser Jelly-Scrolling-Effekt noch existiert oder nicht. Und selbst die Kollegen haben da wohl große Probleme, das hundertprozentig identifizieren zu können, habe ich festgestellt. Es gibt einige YouTuber, die sagen, es ist behoben. Es gibt einige YouTuber, die sagen, es ist noch existent. Ich weiß es nicht. Selbst Fachpublikationen wie The Verge etc. sagen, dass es weiterhin aktiv ist. Wired sagt, dass es weiterhin noch existiert, dass weiterhin dieser Effekt noch auftritt. Ich habe echt Schwierigkeiten, das hundertprozentig zu identifizieren, ob dieser Effekt noch da ist, ob dieses Manko noch an Bord ist. Da wir im Moment auch noch keinen iFixit-Bericht vorliegen haben, weil es liegt ja daran, wie der Display-Controller verbaut ist. Die Positionierung vom Display-Controller ist wohl ausschlaggebend dafür, ob Jelly-Scrolling existiert oder nicht, kann ich es auch gar nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, dass es etwas besser geworden ist. Das kann aber auch Einbildung sein. Keine Ahnung. Ich möchte da keine hundertprozentige Aussage zu treffen. Und im Allgemeinen kann ich nur sagen, es ist ein notwendiges Update gewesen, um halt mit Apple Intelligence kompatibel zu sein, was uns in Deutschland halt wenig interessiert. Das Thema haben wir eben gerade auch besprochen. Sonst habe ich da keine großartigen Unterschiede feststellen können. Wir haben das gleiche Design, wir haben mehr oder weniger das gleiche Display, 60 Hertz. Ob, wie gesagt, der Display-Controller anders verbaut ist, ob sie da was getan haben, kann ich nicht hundertprozentig überprüfen. Was ich aber allerdings festgestellt habe, das alte Gerät hatte ja noch 4 GB RAM. Das neue hat logischerweise 8 GB RAM. Und wenn ich sehr, sehr viel Multitasking mache, sprich, wenn ich sehr, sehr viele Tabs aufhabe, merke ich schon, dass es spürbar schneller geworden ist, das Gerät, im Vergleich zum Vorgängergerät. Das liegt aber jetzt auch nicht am SoC, wie gesagt, das liegt nach meiner Meinung eindeutig am Arbeitsspeicher. Und das ist das Einzige, was ich im Alltag merke. Also die bessere Performance im Multitasking-Bereich, sprich, wenn ich jetzt 10, 20, 30 Tabs offen habe, etc. Da merke ich das. Ansonsten ist das ein solides Update. Nach meiner Meinung für alle diejenigen, die noch das Vorgängermodell haben und jetzt kein Heavy Multitasking mit dem Gerät betreiben, ist ein Upgrade oder ein Update nicht notwendig. Das ist meine Meinung dazu. Ein solides Gerät, aber keine Rocket Science, wie man so schön sagt. Das ja. Zum Kurzreview. Und ich habe die Farbe Polarstern. Ja, ist so ein Silber mit einem leichten Goldstich, würde ich sagen. Also eine schicke Farbe etc. Aber ja, ich finde es etwas schade, dass es keinen reinen Silberton gibt. Das finde ich jetzt nicht so schick. Also ein klassisches Silber hätte mir besser gefallen. Aber man kann es ja nicht jedem oder jeder recht machen. Jo. Das dazu.
Da bin ich auch bei den neuen Minis dann mal gespannt.
Ich glaube, die werden nur in Silber kommen. Meinst du, die werden da eine neue Farbe machen?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Wenn neu, dann...
Alles neu.
Ja.
Ja, Silber ist klassisch.
Ein bisschen mehr könnte man sich schon wünschen, dass sie vielleicht da auch so ein bisschen halt die MacBook-Schiene einfach fahren. Aber ja, müssen wir abwarten.
Ja, ein wenig mehr könnte man sich auch wünschen bei den neuen Magic-Mäusen und bei dem Magic-Keyboard. Es soll wohl jetzt ein Update geben, das soll es wohl zeitnah geben, aber...
Das ist wahrscheinlich wohl, schon auch hier so jeden Tag eine
Taste. Nein, Quatsch. Aber das Update soll wohl sich nur auf das Nötigste beziehen. Also es soll nur ein USB-C-Port reinkommen. Ich glaube, das macht Apple auch. Apple ist eiskalt und setzt in die Magic Mouse einfach nur einen USB-C-Port rein.
Wenn sie ansonsten von dem Produkt überzeugt sind, gehe ich mal fest davon aus, dass sie es so machen, ja.
Ja, aber
und wie gesagt, für mich ist es auch kein Problem, ja.
Für mich ist es auch kein Problem. Aber ich meine, sie haben die MagSafe-Technologie und es wäre doch ein leichtes, einfach darunter ein MagSafe-Aufladesystem zu implementieren, einzubauen etc. Meinetwegen auch ein QI2-Standard. Oh gut, MagSafe ist QI2-kompatibel. Okay, das bringt es mit sich sozusagen. Aber das wäre doch auch ein Anreiz für alle diejenigen, die jetzt eine Lightning-Maus haben, sich eine neue Maus zu kaufen. Ich glaube nicht, dass die Leute jetzt alle umsteigen, die eine Lightning-Maus haben, nur weil da jetzt ein USB-C-Port dran ist. Nicht. Ne? Aber somit könnte Apple noch Anreize schaffen.
Die Lightning wird ja nicht von heute auf morgen schlecht.
Nein, aber so könnte Apple Anreize schaffen, dass sich jemand eine neue Maus kauft. Wenn da jetzt eine MagSafe-Lademöglichkeit drin wäre. Also ich würde dann wahrscheinlich schwach werden und mir eine neue Maus kaufen. Aber wenn die da nur einen USB-C-Port reindengeln, das ist uninteressant für mich. Uninteressant. Naja, schauen wir mal. So, und dann gibt es von 9to5Mac was ganz Neues zum Thema HomePod. Oder ja, man nennt es ja jetzt Home Accessory. Und da ist jetzt etwas Licht ins Dunkle gekommen. Der Codename J490, der war ja schon lange im Gespräch oder der wurde ja schon vor längerer Zeit geleakt. Aber es gab halt Diskussionen, wie soll das Ding denn aussehen oder was soll denn das nächste Produkt werden? Und jetzt wird es etwas konkreter. Sie sprechen von einem 7 Zoll LC-Display. Sie sprechen davon, dass es ein Produkt werden soll, was in direkter Konkurrenz zum Amazon Echo Show steht und zum Google Nest Hub. Außerdem, also soll es noch eine Kamera und Mikrofon an Bord haben, was das der Amazon Echo und oder der Amazon Echo Show und der Google Nest Hub ja nicht hat. Oder die haben das nicht an Bord. Also das sind einer der größeren Differenzierungsmerkmale, dass, wie gesagt, noch Kamera und Mikrofon an Bord ist. Aber das ist jetzt schon mal eine etwas konkretere Einordnung, dass halt dieses Produkt in direkter Konkurrenz zu den beiden Produkten stehen soll. Preis wurde noch nicht genannt, soll wohl im Frühjahr 2025 kommen. Bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird.
Ich bin nach wie vor von der Produktkategorie nicht überzeugt.
Generell von den HomePods oder von speziell?
Nee, von diesem speziellen Produkt, also wie auch das Alexa und das von Google. Wie gesagt, da bin ich nicht überzeugt. Ich kenne jemanden, der gerade das Alexa-Produkt, oder ich kenne mehrere, die das Alexa-Produkt haben, die sich da auch mehr davon gesprochen haben, beziehungsweise wo da jetzt im Prinzip neben der Küchenarbeit dann meistens noch so ein paar YouTube-Videos laufen. Das war's dann im Prinzip aber auch, ja, als quasi Video Küchenradio. Mhm. Wie gesagt, mir erschließt sich die Kategorie da nicht ganz, wenn du es nicht auch als Steuerzentrale für dein Zuhause zum Beispiel auch nutzen willst. Ja. Alles andere ist mir das Display eigentlich auch schon wieder zu klein. Da kannst du, wie gesagt, in der Küche auch mal ein Kochvideo oder so laufen lassen. Nebenher oder halt auch gerade halt, mein Gott, ein paar Musikplaylisten auf YouTube oder halt deine Channels, die du da verfolgst. Aber ansonsten, jetzt mit Kamera, da, wie gesagt, kann ich eventuell noch verstehen, wenn sie sagen, gerade auch für Ältere, die ja vielleicht mit ihrem iPad oder mit dem Telefon überfordert sind, da FaceTime halt mit den Enkeln zum Beispiel zu machen, dass das die Sache vielleicht ein bisschen einfacher macht. Gerade über Siri, jetzt auch über die AI-Funktion, dass du da nochmal eine einfachere Bedienung hinkriegst und die eventuell da auch über Siri, ja, und wie gesagt, die AI-Tools da auch nochmal mehr an Nutzen beziehungsweise Infos aus dem Gerät rausholen können, die sie gerne hätten. Mhm. Auch das wieder, wie gesagt, gerade mit den Enkeln, dann auch so als digitaler Bilderrahmen, ja, dass du da einfach dann hier aktuell ein paar Bilder oder Videos draufschicken kannst, wo dann halt, wie gesagt, der Empfänger dann benachrichtigt wird, kann sich die Dinge da direkt angucken, kann, wie gesagt, darüber bequem telefonieren. Das sind wieder Funktionen, okay. Ja, das ist auch wieder ein Mehrwert, gerade auch für die Zielgruppe. Aber das ist halt nicht so mein Anwendungsfall jetzt. Aber als Smart Home Steuerungsding wäre es vielleicht wieder interessant. Wobei, da ist auch wieder die Frage, will ich mir wirklich da so ein Ding hinstellen oder habe ich was an der Wand hängen? Oder mache ich es dann nicht von meinem Telefon aus sogar?
Es gab ja auch sowas. Es gab ja auch dahingehend Gerüchte, dass das Gerät so gestaltet sein soll, dass man es eventuell magnetisch an die Wand hängen kann in irgendeiner Art und Weise. Da ist man sich auch noch nicht so sicher, was Apple da letztendlich final auf den Markt bringt. Ne?
Da kannst du genauso gut ein iPad Mini nehmen, ne?
Ja, ich hoffe mal, dieser HomePod wird nicht so teuer werden wie ein iPad Mini.
Na, mit einem 7-Zoll-Display kannst du mal schon ausgehen, das Ding wird nicht günstig.
Okay. Ich hoffe es nicht, weil ein iPad Mini kostet in der günstigsten Version 5,99. Okay, was ich auch schon relativ teuer finde, ehrlicherweise.
Ja, hatten wir ja auch schon angesprochen. Ja. Das ist für einen Einstiegspreis für ein Mini, wie gesagt, iPad, eigentlich auch schon wieder mindestens ein Hunderter zu viel, ja.
Da hatten wir schon günstigere Modelle. Angesichts dessen, dass da auch ein relativ schwachbrüstiges Display drin ist mit 60 Hertz, hätten sie dem jetzt noch 120 Hertz spendiert. Ne?
Jetzt haben wir wieder die 60 Hertz-Diskussion geöffnet.
Ich habe es jetzt nochmal verstärkt jetzt auch verglichen mit meinem iPad Pro. Ne? Das ist jetzt zwar nicht das aktuellste, ist nur ein M2 iPad Pro, aber das hat ja auch schon ProMotion drin. Und das merkt man schon im direkten Vergleich, dass du da nur 60 Hertz an Bord hast. Du merkst es auch von der Display-Helligkeit. Das Ding hat nur 500 Nits, das iPad Mini. Und das ist jetzt auch nicht so prall.
Weißt du, was wirklich lustig ist aktuell mit dieser ganzen Hertz-Diskussion? Die wurde gerade noch mal losgetreten in meiner Blase auf Threads, auch im Gaming-Bereich. Gerade mit dem Release jetzt vom iPad. Und da wurde ja eifrig drüber diskutiert, wegen halt der aktuellen Konsolengeneration und den Vorgängern, die wir noch haben draußen, ja, also sagen wir mal PS4, PS5, ja, PS5 Pro, die jetzt angekündigt wurde, wo die Leute 30 Hertz verteidigen.
Naja.
Ich eigentlich der Meinung war, dass wir vor, wie gesagt, spätestens mit dem Release der PS5 uns eigentlich alle einig waren, dass 60 Hertz eigentlich schon so das eigentlich ist, was man auf der aktuellen Generation von Konsolen eigentlich gerne hätte, ja, wenn man schon da spielt. Verteidigt, also es gibt immer noch sehr viele, die 30 Hertz verteidigen und sagen, sie sehen da keinen Unterschied zu 60. Wo ich dann auch nur mit dem Kopf schüttel. Dass du da keine, wie gesagt, 240, ja, oder was weiß ich, ja, vor allem dann 4K und so ein Kram, ja, und nativ und nicht mit, mit DLSS und so ein Kram. Das kann man ganz außen vor lassen, ja, wie gerade auch wieder dann die ganze PC-Spieler, die da draufgesprungen sind und haben gesagt, ja, hier und ich mit meiner 4090 und, ja. Ja, das sind auch ganz andere Preisregionen, selbst zu einer PS5 Pro, ja, lass das bitte mal, ja. Für das Geld der PS5 Pro kriegst du noch nicht mal die, oder hast du damals nicht deine Grafikkarte gekriegt, also, und da hast du noch nicht den PC gebaut, ja. Nee, aber dass da, wie gesagt, viele Spiele 30, beziehungsweise vielleicht noch 60 Hertz irgendwie schönreden, das finde ich schon schwierig. Und wie gesagt, und dann haben wir jetzt hier bei uns mit dem iPad die Diskussion mit Promotion und dann auch den Vergleich wieder zu günstigeren Android-Alternativen, die dann vom Display her schon oder von der Refresh-Rate halt schon höher liegen, die 90, 120 teilweise haben und für weniger Geld zu kriegen sind. Ja, wo ich dann auch gesagt habe, ja, und dann hast du da im Gaming-Bereich, hast du dann, alle im Konsolen-Gaming-Bereich hast du dann so Diskussionen und ich so, ja.
Naja, also.
Das tut weh.
Also im direkten Vergleich merkst du das sehr, sehr direkt, logischerweise, weil es ja der
direkte Vergleich ist. Ja, aber selbst 30 zu 60 würdest du, da brauchst du auch, ja, den Unterschied siehst du, ja.
Ja.
Wie gesagt, alles drüber hinaus, und da hatten wir auch schon ausführlich diskutiert in der Vergangenheit drüber. Okay, da kann man drüber reden, ja, inwieweit das wirklich für jemanden eventuell noch wahrnehmbar ist. Oder wie groß die Unterschiede dann individuell dann wieder wahrgenommen werden können. Okay, kann man drüber reden. Alles jenseits 140 ist eh so ein Thema. Ja, da sage auch ich, da kommen wir langsam in die Region von Goldkontakten. Ja. Mhm. Aber ja, wie gesagt, also 30 zu 60 ist schon definitiv wahrnehmbar.
Ja, ja. Na gut, und ganz unabhängig jetzt von der Bildwiederholfrequenz, es hat halt nur 500 Nits und das ist ein bisschen schwachbrüstig, gerade wenn man jetzt draußen unterwegs ist. Ja. Jetzt im Herbst, da ist es natürlich jetzt nicht so extrem festzustellen, aber es gab jetzt auch ein paar sonnige Stunden sozusagen.
Ja,
und da habe ich schon gemerkt, okay, da gibt es, da hat das Gerät Defizite, da hätte man dem Gerät ein wenig mehr Helligkeit spendieren können. Und gerade im Hinblick darauf, dass das Gerät wahrscheinlich sehr lange nicht geupdatet wird, vermute ich mal, wenn man sich die Historie anschaut vom iPad Mini, hätte man da noch etwas mehr reinstecken können an Technik. Nur den Prozessor zu updaten und ein bisschen mehr Speicher in der Grundkonfiguration reinzustecken, ja, das ist, ich will jetzt nicht sagen enttäuschend, aber das ist, wie gesagt, Apple ist nur so hochgesprungen, wie sie unbedingt mussten. Ja. Und da hätte ich ein wenig mehr erwartet, obwohl ich generell ein großer iPad Mini Fan bin. Ich mag das Gerät und deswegen finde ich es auch so traurig, dass nur das Allernötigste reingekommen ist. Ein bisschen mehr Innovation hätte dem Gerät.
Ja, vor allem, wenn du gesagt hättest, okay, wir haben da noch mal $100 oder so am Preis nach unten korrigiert.
Okay, ja.
Das wäre auch noch mal ein Argument gewesen.
Ja.
Auch da hätte man gerade auch noch mal meckern können über das Display etc. Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Aber das wäre zumindest mal noch mal so ein Ding gewesen, wo du sagst, okay, da ist man halt auch diesem kleinen, in Anführungszeichen, Update noch mal entgegengekommen. Gerade wenn wir schon Zeiten hatten, wo es A, günstiger war und vor allem bei einem Update dann auch hier die aktuelle iPad-Technik drin hatte. Aber das ist auch, denke ich mal, ein bisschen aktuell der Situation geschuldet, dass wir ein relativ großes iPad-Lineup haben.
Ja.
Und man, wie gesagt, das Mini halt mitlaufen lässt und da nur das Nötigste an Arbeit reinsteckt, was ich halt sehr schade finde, ja, weil es ist eine interessante Produktkategorie, wo auch Interesse einfach draußen da ist im Markt, ja,
ja.
Und dann kriegst du halt sowas, ja, und vor allem als neues Gerät, als Refresh, ja, oder als Update dann dahin, wo du eh eine oder mit dem iPad Mini ein iPad hast, was ja auch nicht in diesem jährlichen Cycle einfach drin ist. Mhm. Wo du eigentlich mehr so ein iPhone SE hast und dafür hat sich, denke ich mal, jetzt mit diesem Update einfach zu wenig getan.
Das sehe ich genauso.
Weil wenn wir davon ausgehen, dass wir mindestens mal 2 Jahre wieder auf diesem Level sind, eher 3 bis 4, ist es nicht so dolle, ja.
Nee, das ist so. Die nötigste Liebe, aber nicht die Liebe, die man gerne hätte, haben sie dort reingesteckt.
Ja.
Oder die ein iPad Mini-Fan gerne hätte. Ja, ich weiß auch immer noch nicht so konkret, wo so die Hauptzielgruppe ist. Da haben wir auch schon sehr viel drüber gerätselt. Mhm. Ich weiß natürlich im Business-Einsatz, ja, und Piloten haben diese Geräte sehr viel im Einsatz, aber so richtig die Kernzielgruppe, die habe ich nicht für mich identifizieren können. Naja, ich mag es trotzdem, auch wenn ich mir ein wenig mehr gewünscht hätte. Gut. Ich glaube, wir haben jetzt irgendein Thema übersprungen. Haben wir nicht übersprungen. Das iPhone SE 4. Das könnte auch in einer größeren Version rauskommen. Das spekuliert Mako Takara. Die haben nämlich Dummies in die Hand bekommen.
Also 2 SE-Versionen oder das SE größer.
2 verschiedene, in 2 verschiedenen Größen.
Ja, die Gerüchte hatten wir in der Vergangenheit schon mal.
Ja, also es sind jetzt angeblich Dummies unterwegs, die darauf hindeuten, dass eventuell 2 verschiedene Größen erscheinen könnten. 6,1 Zoll und 6,7 Zoll.
Oh, aber sorry, aber stell dir das mal vor, noch das Line-Up, das iPhone-Line-Up noch mehr strecken.
Naja.
Wo die Rede davon war, dass man es oben, ja, nach oben hinaus ausdünnt, beziehungsweise da mit dem in Anführungszeichen Ultra-Modell nochmal, boah, das wird langsam auch zu viel an iPhones.
Naja, gut, ich meine, es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man das relativ schnell umsetzen könnte, weil es soll ja auf dem Grunddesign vom iPhone 14 aufbauen, das Gerät sozusagen. Und das gibt es ja auch in 2 verschiedenen Größen. Gibt es in 6,1 und 6,7 Zoll. Wenn man jetzt dieses Design einfach recycelt und da jetzt ein SE draus bastelt, könnte da schon viel Wahres dran sein an der ganzen Geschichte. Und natürlich muss man auch dazu sagen, so ein Dummy ist schnell geklöppelt. Also da kann man jetzt einfach mal so ein paar Dummies auf die Fläche werfen.
Jetzt muss ich mir mal die Apple iPhone Seite aufrufen.
Oh wei. Jetzt geht die Leitung aber gleich in den Keller.
Nee, ich muss hier gerade mal.
Naja.
Nee, weil mir geht's gerade darum, was ist denn aktuell an iPhones im Verkauf? Und da haben wir ja, genau, das ist das 14, 15, das 16 und das 16 Pro, genau. Meine Frage, die sich mir stellt, wenn man wirklich, und das war in der Vergangenheit ja auch schon die Diskussion, wie will man das größere SE preislich halt positionieren? Gerade wenn du das 14, wo du ja eine große Version auch hast, du hast das 14 Plus im Verkauf, wo willst du dann, wie gesagt, das SE, beziehungsweise das SE Plus, ja, nennen wir es jetzt einfach mal so, wo willst du das dann preislich da noch machen, beziehungsweise wie viel teurer als das SE würde es werden? Weil wenn wir mal überlegen, das SE liegt momentan bei, boah, sind das noch 500? Wie liegt denn das?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. 5,49, 5,99.
Ah, nee, hier, 5,29.
Ja, 5,29.
Okay. Wenn du sagst 150 mehr vielleicht, könnte sein, liegst du preislich zumindest, ja, okay. Nee, ich hoffe mal, dass die 64 Gigabyte Version wegfällt.
Davon gehe ich aus. Das hoffe ich mal.
Und zum selben Preis die 128 vielleicht anfangen. Dann wärst du bei 5,29 für 128. Dann vielleicht nochmal 150 drauf. 6,79, ja, das 14er fängt an. Ja, das 800 irgendwas oder so war das, glaube ich, ne? Ja, hättest du doch noch einen guten Abstand zwischendrin. Okay.
Ja, ich meine, das SE darf man nicht unterschätzen. Das wird im Business-Bereich extrem viel eingesetzt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Business-Geräte oder dass viele Nutzer im Business-Bereich natürlich auch gerne ein größeres Display hätten. Also ich denke, da sind Begehrlichkeiten schon da.
Generell, ja. Hm. Gerade wenn es sich halt auch zu den 14er als Einstiegs- oder als nicht SE-Modell, als Einstiegs-iPhone, wie gesagt, minus SE, dann da nochmal halt wirklich drunter positionieren kann, klar, definitiv.
Ja.
Es macht halt das Line-Up oder es entschlackt halt nicht das Line-Up. Und inwieweit das preislich wirklich interessant wäre, wenn ja viel Kritik auch am Preis um SE nach wie vor noch geübt wird.
Naja, klar, ich meine, aufgrund dessen, dass es ja schon so veraltet ist, ist der Preis momentan eine Frechheit. Zumindest
ja,
der
offizielle Preis. Ja, aber generell wird ja auch immer gesagt,
ja,
gerade auch wieder da im Vergleich zu Android und den günstigen, die du kriegst. Und es ist halt ein iPhone, ja, das darf man auch nicht vergessen. Und es ist mit das günstigste iPhone, was du kaufen kannst. Wie gesagt, ja, das nächste Update wird, denke ich mal, wieder ganz interessant. Ich bin auch mal gespannt, was im Prozessor dann drin sein wird. Ob wir da das dann ähnlich sehen wie beim iPad Mini. Dass man da vielleicht die Route geht, oder ob das doch ein kleinerer Prozessor noch sein wird.
Nein, es wird auf jeden Fall Apple Intelligence kompatibel sein, das Gerät. Davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass die noch neue Geräte auf den Markt bringen,
ja, okay, dann,
die nicht.
Ja. Ne? Dann können wir davon ausgehen, dass wir da auf jeden Fall dann entsprechend so einen Chip drin haben. Hm. Also alles ab 15 Pro ja dann im Prinzip, ja.
Richtig.
Beziehungsweise iPad Mini jetzt.
Richtig. Das iPad der 10. Generation ist das aktuell einzige Gerät im iPad-Lineup. Jetzt kommen wir immer wieder auf die iPads zurück. Aber was nicht Apple Intelligence kompatibel ist. Da bin ich gespannt.
Dann wird da nächste Woche ein Update kommen.
Naja, oder vielleicht nächstes Jahr, keine Ahnung. Also nächste Woche nicht unbedingt, aber vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ja, ich denke schon, dass sie so schnell wie möglich alle Geräte auf Apple Intelligence haben wollen.
Ja, das.
Das würde sich mit dem SE-Update, wie gesagt, jetzt anbieten. Und wenn, das iPad hatte ich jetzt gar nicht im Auge. Also, wenn das noch nicht so weit ist, dann wird, denke ich mal, da relativ kurzfristig auch ein Update kommen dafür. Da hätte ich mir jetzt wieder gewünscht, dass der Verkauf dann halt auch entsprechend oder dass keine Geräte mehr da wären. Du musst ja nicht sagen, wir haben jetzt oder wir warten aufs Neue oder. Nee. Einfach kein Bestand mehr. Peng.
Mhm.
Weil die jetzt zu verkaufen, finde ich dann auch schon wieder.
Das ist schon ein starkes Stück,
okay, aber
die Dinger zu verkaufen.
Das Problem hast du ja aktuell mit dem 14er und mit dem 15er, die im Verkauf sind, ja auch.
Ja, das stimmt. Naja, schauen wir mal. Gut, iPhone SE und angeblich soll das Ding im Dezember in Produktion gehen. Da spricht jedenfalls Ming-Chi Kuo von. Aber er hat jetzt nicht gesagt, ob eine Plus-Version kommt oder nicht. Da hat sich Ming-Chi Kuo gar nicht zu geäußert. Er ist nur davon ausgegangen oder er geht davon aus, dass im Dezember die Massenproduktion startet. Bedeutet, dass wir das dann irgendwann in der ersten Jahreshälfte oder ich denke mal in den ersten 2-3 Monaten des kommenden Jahres sehen werden. So im Frühjahr wird das Ding dann released, nehme ich mal an.
Also ein SE Plus würde definitiv ins Lineup passen.
Mhm.
Du hast dann, wie gesagt, von jedem iPhone, was du anbietest, eine normale und eine große Version.
Ja.
Würde passen, ja. Das wäre halt dann auch wieder die Frage, was die Gerüchte von diesem sogenannten Ultra betrifft. Dann hast du wieder nur eins. Aber ja, wie gesagt, würde passen. Wenn sie es preislich, wie gesagt, dann auch entsprechend positionieren wollen, können, tun sie es, ja. Wenn es dann, wie gesagt, preislich auch so attraktiv bleibt, beziehungsweise den Abstand einfach halten kann zu den Geräten, ja, klar. Genau. Ist halt die Frage, wollen sie es machen? Wollen sie da halt dann so noch eine weitere SKU dann mit reinholen? Beziehungsweise ist die Nachfrage nach einem großen SE dann wirklich so groß, ja, dass sich das rechnet, ein SE Plus zu machen, um mal bei der Bezeichnung zu bleiben. Wenn wir im normalen iPhone-Lineup wegen anscheinend geringer Nachfrage das Mini verloren haben, ja.
Ja.
Ist die Nachfrage nach dem SE Plus dann wirklich so bedeutend viel größer als die nach einem Mini?
Man sagte ja auch, dass das Plus in der normalen Serie, das ist jetzt nicht so der Verkaufsschlager. Deswegen spricht vieles dagegen, wenn sie jetzt noch ein SE Plus rausbringen. Wenn man jetzt das von dieser Argumentationsseite
betrachtet. Ja, das Problem im normalen Line-Up ist halt einfach die Preisdifferenz zwischen dem großen und dem kleinen und dem normalen Pro.
Ja.
Weil wenn du da mal guckst, je nach oder nach RAM-Größe, ja, die du dann haben willst, der Abstand zu einem, wie gesagt, zu dem normalen Pro ist nicht mehr so groß. Und da gibt es wahrscheinlich auch einige, die dann lieber zu einem Pro greifen als zu einem großen Nicht-Pro.
Hm.
Und die Differenz, und wie gesagt, und da ist das SE, wenn es als große Version käme, hat preislich natürlich klar den Vorteil.
Ja.
Also da würde das, oder da ist der Abstand, wie gesagt, wieder zu groß, einmal zum normalen und auch zu der Pro-Version, dass da kannst du dir nichts irgendwie schön rechnen, indem du sagst, das kleinste Pro gegen das Max Standard in der höchsten Speicherausstattung, ja, das kannst du da halt nicht rechnen, ja.
Mhm.
Ja, das sind ja nur noch $200 mehr, dann kaufe ich doch lieber das Pro.
Peng. Ja, gut, $200 sind $200, ne? Also.
Ja, aber beim SE, wie gesagt, ist der Sprung halt nochmal wesentlich größer.
Ja, das ist richtig, genau. Na, ich bin gespannt. Gut, und ich würde sagen, bevor wir in der Sendung weitermachen, lass uns über unseren heutigen Kooperationspartner sprechen. Das ist nämlich ein weiteres Mal die Firma ISO. Und heute sprechen wir über eine Monitorserie, die, denke ich, schon relativ bekannt ist, wenn man sich nämlich so umschaut bei den ganzen kreativen Leuten, bei den Fotografen, bei den Bildgestaltern, die im Bereich Stillvideo oder auch Bewegtbilder unterwegs sind, die setzen doch zum größten Teil ISO-Monitore ein. Es ist auch so ikonisch, weil viele ISO-Monitore aus der Color Edge-Serie haben ja diesen Blickschutz, ich sage mal immer so ganz polemisch, diese Scheuklappen. Das ist im Endeffekt nur dazu, dient dazu, dass keine Lichteinflüsse von außen auf das Bild einschießen oder das Bild verfälschen. Deswegen haben viele Geräte, die im professionellen Einsatz unterwegs sind, diesen Blickschutz sozusagen oder diesen Schutz, dass kein Licht auf das Bild drauf schießt und das Bild verfälschen kann oder man nicht die Möglichkeit hat, das Bild exakt zu beurteilen oder vernünftig bearbeiten zu können, dass keine Reflexionen auftauchen etc. Obwohl die Displays ja alle matt sind in dieser Serie, aber trotzdem gibt es ja immer noch die Möglichkeiten, dass Lichteinflüsse das Bild verfälschen können oder ja Reflexionen auftreten etc. Und daher kennt man wahrscheinlich so im breiten Bereich dieses ikonische Design der ISO-Monitore, speziell in der CG-Serie. Und heute sprechen wir halt ein wenig über das große Thema Farbmanagement etc. Und ich weiß genau, dass dieses Thema extrem groß ist und extrem umfangreich ist. Und wir schneiden dieses Thema auch nur so ein wenig an, weil wenn man da wirklich tief einsteigen möchte, dann reichen 2, 3, 4, 5 Stunden gar nicht aus, weil es ist ein extrem komplexes Thema und man könnte wirklich stundenlang über den Bereich Farbmanagement sprechen, über Farbräume sprechen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Und ich habe mir so ein paar Punkte rausgesucht, die wir heute anschneiden werden und wo wir so ein bisschen einsteigen werden. Und ich versuche das Ganze ein wenig kürzer zu fassen als in der Vergangenheit. Aber es ist gar nicht so einfach, das alles so zu verdichten, dass man das auch alles rüberbringt, was man rüberbringen möchte. Und deswegen habe ich mir so ein paar Punkte rausgesucht, die eventuell noch nicht so in der breiten Masse bekannt sind oder vielleicht auch bei den ein oder anderen Hörer oder Hörerinnen noch nicht so bekannt sind, die sich vielleicht erstmal mit dem Thema als Einsteiger beschäftigen möchten oder die vielleicht überlegen, ob das Gerät oder generell ein Gerät, was die was diese Funktion alles abbilden kann, vielleicht auch interessant ist oder vielleicht auch nicht interessant ist, etc. Das muss man halt auch immer abwägen. Ist man in diesem Bereich tätig, ist so ein Monitor, so ein Display überhaupt für einen interessant, hat man überhaupt die Einsatzzwecke? Das muss man halt immer für sich persönlich abwägen. Generell sind diese Geräte im Bereich Fotografie im Einsatz, alles dort, wo man extrem große, ein großes Farbspektrum abdecken muss und wo man Kameras einsetzt, oder besser gesagt, wo man Kameras einsetzt, die ein großes Farbspektrum haben, dort muss man natürlich auch Monitore einsetzen, die einen großen Farbraum abbilden können. Und das bieten natürlich die Monitore aus der Color Edge Serie. Und das beste Farbmanagement oder die beste Farbtreue nützt ja nichts, wenn die Geräte nicht kalibriert sind. Alle Eizuggeräte setzen grundsätzlich auf verlustfreie Hardware-Kalibrierung. Software-Kalibrierung hat so seine Probleme und ist nicht immer oder ist grundsätzlich nicht verlustfrei und deswegen setzt also auf kompromisslose Hardware Kalibrierung. Bedeutet, dass alle Geräte, die das Werk verlassen, vorher durchgemessen werden und jedes Gerät wird individuell kalibriert. Also erstmal erfolgt der Messprozess und dann erfolgt der individuelle Kalibrierungsprozess. Das nützt aber im Endeffekt nichts, weil jedes Gerät, was kalibriert worden ist, kann sich auch wieder verstellen. Also jedes Gerät muss regelmäßig rekalibriert werden, in regelmäßigen Abständen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man auch immer wieder die gleiche Qualität hat und die gleiche Farbtreue dementsprechend darstellen kann oder am Bild hat. Wenn die Geräte nicht regelmäßig kalibriert werden, ist das natürlich im Produktionsprozess, kann das fatale Auswirkungen haben und deswegen ist eine regelmäßige Rekalibrierung ganz, ganz wichtig. Und das erfolgt halt über Hardware. Und speziell die CG-Serie verfügt über verbaute Sensortechnik. Bedeutet, dass ein Hardware-Kalibrierungssystem verbaut ist. Und das ist das Praktische daran, da mit dieser eingebauten Technologie hat man auch die Möglichkeit, die Rekalibrierungsprozesse zu automatisieren. Bedeutet, ich kann festlegen, dass er das Ganze nachts macht. Ich kann es halt terminieren, dass das Gerät sich dann automatisch zu einer gewissen Zeit aufheizt, aufwärmt, weil zu einem Kalibrierungsprozess hören verschiedene Dinge dazu. Betriebstemperatur etc., das kann ich halt alles terminieren. Das kann ich entweder per Software terminieren oder ich kann das sogar in dem On-Screen-Display oder in On-Screen-Menü einstellen, sodass das Gerät dann den Rekalibrierungsprozess durchführt, wenn ich halt nicht mit dem Gerät arbeite. Ganz entscheidend und auch ganz wichtig. Das funktioniert auch alles, wie gesagt, über die Software. Die Software ist extrem mächtig. Das ist also ein wahnsinnig großes Utility. Der Color Navigator von ISO allein alle grundsätzlichen Funktionen der Software zu erläutern und zu erklären, würde, glaube ich, die heutige Sendung komplett sprengen. Das ist ein wahnsinnig komplexes Utility, ein wahnsinnig schönes Tool, was auch nach meiner Meinung sehr intuitiv zu bedienen ist. Und auch sehr logisch und strukturiert aufgebaut ist. Allerdings, wie gesagt, aufgrund dessen, dass es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, würde ich da heute nicht bis ins Detail drauf eingehen wollen. Wie gesagt, generell Farbmanagement, Kalibrierungssysteme, Hardware-Kalibrierung, Software-Kalibrierung etc., das ist ein wahnsinnig großes und komplexes Thema und das sprengt eigentlich auch so ein wenig unsere Möglichkeiten, das hier vernünftig im Podcast abbilden zu können. Deswegen schneide ich das halt nur so ganz kurz an. Und wo vielleicht noch so eine kleine Anmerkung, wo ISO auch sehr stolz drauf ist, jetzt springe ich mal wieder zum Thema Kalibrierung zurück. Die CG-Serie, speziell das Kalibrierungssystem, das wurde von der Academy of Motion Picture Arts and Science ausgezeichnet. Die CG-Serie hat nämlich einen Preis dafür bekommen. Muss ich jetzt mal ablesen, wie heißt es denn, das Ding? Das ist der Scientific and Technology Award, den das Gerät oder die CG-Serie bekommen hat. Da ist also sehr stolz drauf, gerade wenn es halt um den Bereich der Kalibrierungstechnik geht, dass sie da einen Preis für bekommen haben. Dort sind die Geräte, also generell auch im kreativen Bereich, egal ob es jetzt Bewegtbild ist oder ob es jetzt ein Still, ein normales Bild ist, sind die Geräte natürlich auch sehr, sehr weit verbreitet. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, den ich ja so ein bisschen rausgearbeitet habe. Gerade wenn viele Agenturen weltweit vertreten sind, also in den Staaten, in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, da gibt es ja viele Agenturen, die überall eine Niederlassung haben, egal ob es jetzt Werbeagenturen sind oder ob es jetzt Produktionsfirmen sind für Filme, für Werbespots etc., die haben natürlich eine große Flotte an Displays, die auch alle verwaltet werden müssen. Und da gibt es den Color Navigator Network. Bedeutet, dass sich alle Monitore, die sich in dem Netzwerk befinden, die sich in meinem Ökosystem befinden, zentral verwalten kann. Dass ich konsistent ein gleiches Farbmanagement habe. Das bedeutet, wenn ich die Dateien in Spanien bearbeite oder die Dateien in Deutschland bearbeite, dass überall das gleiche Farbmanagement zugrunde liegt. Und das kann man halt über den Color Navigator Network realisieren. Das ist eine Cloud-Lösung und dort kann ich halt alle Monitore überwachen und alle Monitore verwalten und auch eine zentrale Rekalibrierung durchführen. Das ist halt, finde ich, sehr interessant, dass man halt ein zentrales Utility hat, um, wie gesagt, diese Funktionalitäten oder diese Funktionen halt abzurufen und dementsprechend auch ein konsistentes Farbmanagement zu haben. Ja, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen mehr Einblick geben konnte in das Thema Farbmanagement und ein wenig mehr Sensibilität wecken konnte bei den einen oder anderen. Und für alle diejenigen, die sich dafür interessieren, die sollten sich auf der ISO-Webseite nochmal umschauen. Da gibt es extrem tiefgreifende Informationen, da gibt es Webinare, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Texte, sehr, sehr viele Blogbeiträge, sehr, sehr viele Hintergrundinformationen, was bedeutet das überhaupt etc. pp. Also es ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Thema und ISO gibt da auch sehr, sehr, sehr viele Hintergrundinformationen. Ich habe selten so eine gut ausgearbeitete Seite gesehen, speziell auch wenn es nur um grundsätzliche technologische Dinge geht, hat sich da ISO sehr, sehr viel Mühe gegeben. Da sollte man sich auf jeden Fall mal auf der ISO-Webseite umschauen. Tja, gut. Und die heutigen zwei Buchstaben, die man sich notieren sollte, das ist das I und das S. Das sollte man sich auf jeden Fall notieren, weil am Ende unserer Werbekooperation kann es eventuell was Interessantes geben, was man auch gewinnen kann. Gut, das zum heutigen Beitrag. Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei ISO. So, dann lass uns über die Vision Pro sprechen. Oder über Neuigkeiten zur Vision Pro. Da hat Tim Cook ja ein sehr umfangreiches Interview gegeben. Und das hat er dem Wall Street Journal gegeben. Da hat er so ein bisschen was zur Vision Pro gesagt. Eigentlich recht offensichtliche Dinge, die uns allen eigentlich schon mehr oder weniger, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, bekannt sind. Dass das Gerät nicht für die Masse gedacht oder dieses erste Gerät nicht für die Masse gedacht ist, das hat er mehr oder weniger auch sehr direkt zugegeben, was mich im Endeffekt sehr überrascht hat. Und dass das ein Produkt ist für die Early Adopter. Ja, okay. Liegt auf der Hand und dass er letztendlich aber sehr zufrieden ist mit den Absatzzahlen der Brille, das kam dabei letztendlich raus, dass so viele Leute dabei sind, die sich für das Gerät schon zu dieser frühen Stunde entschieden haben oder für die erste Generation entschieden haben. Er machte da einen sehr, sehr zufriedenen Eindruck. Muss er ja auch letztendlich. Und ja, er hat da einen sehr, sehr entspannten Eindruck gemacht, so nach dem Motto, naja, so richtig eilig haben wir es ja nicht. Wir arbeiten zwar dran, dass das Produkt weiterentwickelt wird und wir arbeiten auch mit sehr vielen Leuten dran. 2000 Leute arbeiten angeblich an der kompletten Produktkategorie Und das klang alles extrem entspannt und nach dem Motto, naja, wir haben Zeit, wir nehmen uns die Zeit und gute Produkte brauchen ein wenig Zeit. Und er weiß auch, dass draußen ein wenig Skepsis herrscht, aber es gibt genügend Geräte, die wir in der Vergangenheit am Start hatten, wo es auch Skepsis gegeben hat. Hat er auch so ein paar Beispiele angeführt, obwohl nach meiner Meinung hinken die Beispiele ein wenig. Er hat den iPod angeführt, er hat das iPhone angeführt und auch die AirPods hat er angeführt. Ob die wirklich so lange gebraucht haben, um Traktion im Markt zu bekommen, das halte ich für eine gewagte These. Nach meiner Meinung ist der iPod doch relativ schnell eingeschlagen. Also da habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass der so zögerlich am Start war. Oder weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass der ein Kassenschlager war.
Der hat sich zu einem entwickelt, aber der war ja am Anfang Mac-exklusiv. Du hattest ja
FireWire als Verbindungsoption. Genau.
Und du hattest ja auch keinen Windows-Client. Von daher, der war ja anfangs wirklich Mac-exklusiv und hatte da, und er hat sich zwar dann entwickelt, aber anfangs war es eine, für Apple eine neue Kategorie. Es war ein relativ teures Produkt und musste seinen Markt auch erstmal finden, beziehungsweise da musste Apple ziemlich Überzeugungsarbeit leisten. Aber spätestens mit dem Mini, mit iTunes für Windows etc., beziehungsweise, nee, war das iTunes am Anfang für Windows?
Ich glaube schon, ja.
Ah, da bin ich jetzt etwas überfragt. Spätestens da ging das steil durch die Decke.
Ja, gut.
Und nach wie vor, meiner Meinung nach, der Mini einer mit oder mit einer der nicesten iPods, die Apple überhaupt gemacht hat.
Ja, gut, ich war ja mehr so der Nano-Fan, aber okay. Aber der Mini war
ja
okay, schon,
der war halt nochmal
kleiner.
War ja nochmal ein Zehntel vielleicht nicht unbedingt, aber der war ja nochmal wesentlich kompakter als der Mini. Aber der Mini, gerade im Vergleich zu den ersten iPods, beziehungsweise zu den großen oder nachher auch den Classics, war das schon wirklich ein nices Gerät.
Ja. Ja, gut, das nur so am Rande, das sind halt die Beispiele, die er in dem Interview angeführt hat, dass es überall ein wenig Zeit gebraucht hat, bis die Geräte wirklich richtig Markttraktion bekommen haben. Gut, bei dem iPhone, ja, ich habe das Gefühl, dass das Ding erst richtig gezündet ist ab dem 3G. Also das 3G.
3G, 3GS nachher.
Ja, und so richtig abgegangen ist es ja beim 4er. Das hat ja dann so richtig den Durchbruch gegeben. Also, finde ich. Also das 3G, das war so die Vorstufe, also der Vorbrenner sozusagen, und das 4er hat dann so richtig gezündet. Naja, gut, und die AirPods, okay, das haben wir alle mitbekommen, dass die AirPods zuerst ganz stark belächelt worden sind, so nach dem Motto Zahnbürstenköpfe im Ohr.
Ja.
Ne? Und die haben relativ schnell
Marktreife
bekommen.
Muss man sagen, das waren zwar oder sind alles im Vergleich auch zu Wettbewerb keine günstigen Produkte, aber bei Weitem preislich nicht so aufgestellt wie die Vision Pro. Da müssen die AirPods wesentlich teurer sein, da müsste die Apple Watch um einiges teurer sein. Oder du hättest halt von Anfang an nur so Preiskategorien wie die Ultra haben müssen bei der Apple Watch. Oder auch der iPod, klar, der war damals nicht günstig.
Ja.
Aber das waren ja trotzdem nicht solche Preiskategorien wie bei der Vision Pro jetzt. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, was die Sache nicht einfacher macht im Verkauf.
Ja.
Die Frage ist halt, inwieweit redet man das halt jetzt auch so ein bisschen schön? Ja. Also ich denke, Apple ist auch davon ausgegangen, dass das jetzt kein Massenprodukt werden wird, was sich da in iPhone-Zahlen verkaufen wird. Alleine schon wegen dem Preis. Ja. Und nach wie vor VR ist egal, was einem auch Meta versucht zu verkaufen oder weiß zu machen besser, ist es nach wie vor ein Nischenmarkt. Ja. Auch Sony hätte sich, denke ich mal, mehr versprochen mit ihrer PSVR. und dem Nachfolger dazu, dass sie da mehr verkaufen, dass auch gerade Entwickler da mehr drauf anspringen, ist überall nicht der Fall. Von daher, VR tut sich nach wie vor schwer. Und wenn du als Apple mit so einem Produkt, und da kann ich mich nur wiederholen, mit so einem Produkt kommst und hast null Gaming-Support gefühlt,
ja,
dann ist da auch wieder ein Punkt weg, was, ja, wovon eigentlich die Quest lebt, ja. Da ist klar, es gibt noch andere Anwendungen dafür und die werden auch genutzt, aber wie gesagt, hauptsächlich verkauft sich das gerade über den Preis, dann da in dem Gaming-Bereich. Und wie gesagt, wenn dir da so, wenn da der, zumindest mal der zu wünschende Support fehlt bei so einer Hardware, dass du da auch wirklich Triple oder sagen wir mal, zumindest mal Double A Spiele drauf hast, das macht die Sache nicht einfacher.
Ja. Nein, ich gebe Tim Cook in dem Fall recht, dass es kein Massenprodukt ist. Und ich finde es auch gut, dass er das so offen kommuniziert. Und
was ich mir wünschen würde, da haben wir ja vorhin bei dem Mini ja auch schon drüber gesprochen, was ich mir wünschen würde, und weil wir doch, du hast ja auch die Einsicht bei dir in der Universität, und man liest es ja auch gerade in eins, wie gesagt, in einschlägigen Publikationen, gerade wenn man da so ein bisschen im Tech beziehungsweise im medizintechnischen Bereich unterwegs ist, und da komme ich ja ursprünglich beruflich ja auch her, beziehungsweise was heißt her, aber da habe ich auch jahrelang gearbeitet in dem Bereich und habe da ja auch so die Publikationen, die ich noch verfolge, da kriegt man halt auch mit, wie das da angenommen wird und wie da die Stimmung ist und wie da ja auch gerade das Produkt eingeordnet wird, was den Preis betrifft. Und da haben wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Wenn man da das im Vergleich zu anderer Medizintechnik sieht, auch gerade was jetzt im Monitorbereich und auch da oder sagen wir mal im Display-Bereich für Preise ausgerufen werden in Krankenhäusern für Equipment, ist das schon eine günstige Anschaffung.
Ja.
Und wird da ja auch entsprechend angenommen.
Ja.
Und das, wie gesagt, liest man in dem Bereich sehr viel. Und da würde ich mir vielleicht wünschen, dass Apple, und sie machen es ja, wie gesagt, mit der Apple Watch ja auch, dass sie da immer sagen, hier Leben gerettet und hat hier Satellitenfunktionen und bla bla bla, dass sie da in dem Bereich das vielleicht auch ein bisschen nach außen transportieren würden, wie das halt da angenommen wird, ja, oder für welche Zwecke es da eingesetzt wird. Klar, das ist Nische, das kriegst du nicht unbedingt mit. Das ist schön für den Anwender dann halt, wie gesagt, in der Klinik oder in der Universität. Aber dass man das vielleicht auch ein bisschen nach außen transportiert, das würde ich mir halt wünschen.
Ja, das gibt sehr, sehr viele Geschichten, die man rund um dieses ganze, um diese ganze Medizintechnik erzählen könnte. Woanders macht Apple das ja auch. Wenn jetzt irgendwo Apple Watch Leben gerettet hat, dann erzählen sie ja diese Story auch und nehmen das ja in den Keynotes, in den Werbefilmen mit auf.
Es ist halt nochmal ein anderes Ding, wenn ein Produkt wie eine Apple Watch, die sich ja wirklich sehr gut verkauft, die in ihrem Segment, naja, kann man, ist ein marktführend.
Ja, würde ich sagen.
Da muss man mal gucken. Ja. Aber sie ist auf jeden Fall, ähnlich wie der iPod damals, eigentlich synonym für die Smartwatch.
Ja.
Und genauso wie der iPod der MP3-Player war.
Ja.
Das ist halt ein anderes Verhältnis, wenn, wie gesagt, Millionen von Menschen draußen eine Apple Watch haben und du denen dann sagst, hier, wir hoffen, dass der Fall ja nie eintritt, aber wenn man du einen Unfall hast oder so. Es gibt hier Beispiele und dann zeigen sie die halt auch. Ja, da hat halt, wie gesagt, deine Apple Watch hat dazu beigetragen. Entweder das halt, wie gesagt, Herzrhythmusstörung oder sowas entdeckt wird, ja, oder dass, wie gesagt, die Crash-Erkennung halt den Notruf verständigt hat oder so. Das ist halt ein anderer Bezug, ja,
als
weil du sie wahrscheinlich selbst auch am Handgelenk trägst, als so eine Brille, die einmal für dich vielleicht wegen keiner Anwendung, die für, oder wegen dem Preis nicht in Frage kommt und dann, wie gesagt, jemand weit weg, ja, in irgendeinem Krankenhaus vielleicht oder in der Universität mit so einem Ding, so eine Brille hat und mit entwickelt. Das ist halt ein ganz anderer Bezug. Trotzdem würde ich mir schon wünschen, dass da so Sachen, und das muss ja nicht unbedingt Medizintechnik sein, es gibt auch noch andere Bereiche, wo die Brille eingesetzt wird, aber dass man sowas mal auf einer WWDC oder so mal sieht, ja.
Das ist richtig. Das ist richtig. Das, Apple wird sich dabei was gedacht haben, warum sie es nicht tun, weil es, wie wir das eben schon herausgearbeitet haben. Ja, okay, es hat sich
halt bis jetzt nicht angeboten. Wir hatten halt die stimmt, Vorstellung ja. der Brille, ja, und das war es bis jetzt, ja. Aber trotzdem könnte man da ja mal was machen, ja.
Also innerhalb dieser oder im medizinischen Bereich, in dieser Peer Group, sage ich jetzt mal, machen sie extrem viel Lobbyarbeit, da sind sie sehr, sehr aktiv. Mhm. Aber das ist ja auch gut so, dass sie das tun, weil es muss ja dementsprechend auch den Medizinern gezeigt werden, was sie da für ein tolles Werkzeug haben oder was sie ja für Vorteile haben, wenn sie dieses Werkzeug einsetzen. Aber außerhalb dieser Peer Group, da wird nach meiner Meinung gar nichts getan oder ganz, 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 ganz wenig. Ist wahrscheinlich auch kein Massenthema. Das haben wir ja gerade herausgearbeitet. Ne? Das, was jeden irgendwo. Das ist es, ja.
So der persönliche Bezug fehlt einfach.
Ja.
Weil, wie gesagt, klar, wenn da Early Adapter oder sich so ein Ding kaufen und dann mit zufrieden sind, wenn sie ab und zu mal irgendwie in einem bequemen Stuhl sitzen und sich einen Film angucken oder Special Video Demos, ja, oder damit arbeiten, beziehungsweise mal FaceTime machen. Das ist halt jetzt nicht die Masse, die nebenher so eine Apple Watch am Arm hat. Mhm. Und für die das mittlerweile normal ist, ja, und diese ständig tragen, ja. Und da halt mit dem unterbewussten Gefühl vielleicht schon unterwegs sind, ja, das Ding hat einen Crash-Sensor drin, ja, ob ich jetzt falle, in einen Unfall verwickelt werde, ob ich mich jetzt irgendwo verlaufe und über einen Satelliten einen Notruf absetzen muss oder so. Das sind halt so Sachen, die unterbewusst dann irgendwo vielleicht noch mitlaufen mit dir, mit der Uhr. Mhm. Aber das ist halt kein Vergleich zu einer Vision Pro, ja.
Ja, so ist es. So ist es. Naja, gut. Man könnte auch sagen, dass die Vision Pro in der ersten Generation ist ein sehr, sehr teures Dev-Kit, was auch die Nicht-Entwickler kaufen können. Das ist so mein Fazit.
Ich denke nicht, dass so viele Entwickler bei diesem Dev-Kit zugeschlagen haben, wie es Apple gewünscht hat. Oder wie sie davon ausgegangen sind.
Ja, nein.
Das hört man ja auch immer wieder aus der Entwicklerecke, dass das ist halt wieder dieses Henne-Ei-Problem. Ohne einen Entwickler, der halt die Killer-Applikation für die Brille schreibt, verkauft sich die Brille nicht, ja, will kein oder kommen nicht die Entwickler, weil, wie gesagt, die installierte Base einfach zu gering ist. Das ist halt wieder so ein Ding, ja. Aber auch da wäre Apple eigentlich gefordert, entweder mit Entwicklern zusammenzuarbeiten, dass man sagt, bestimmte Entwickler, die man unbedingt an Bord haben will, die kriegen Kits einfach zur Verfügung gestellt.
Oder sehr, sehr
günstig. Im Rahmen einer Leihgabe.
Oder eine Leihgabe, ja
genau. Du musst ja nicht verschenken, das ist dein Ding, aber du stellst ihm zur Verfügung zum Entwickeln. Oder aber, dass du wirklich sagst, hier für, keine Ahnung, 50% oder weniger, je nachdem, zum Selbstkostenpreis zum Beispiel, hauen wir halt die Dinger als Dev-Kits raus. Und da wäre die Frage, wo kann ich eventuell an so einem Dev-Kit noch sparen? Mache ich da ein Plastikgehäuse dran? Zum Beispiel? Kriegt der überhaupt ein Akku-Kit mit rein? Oder muss er es halt fest am Stromnetz betreiben mit einem langen Kabel?
Naja, okay, das wäre schon sehr unbequem. Also das.
Ja, klar, ist ja die Sache, je nachdem, wie du halt auch mit entwickelst, wenn du da nur auf dem Stuhl sitzt und da keine irgendwie Anwendungen hast, wo du läufst, aber wo das vielleicht auch wirklich Anwendersoftware ist, wo du weißt, der sitzt die ganze Zeit, muss er mit seinem Dev-Kit ja nicht unbedingt jetzt mobil unterwegs sein mit dem Akkupack, wo er wahrscheinlich eh dann das Netzteil dran hat. Ja.
Aber das Akkupack halt ist ja sowieso ein Add-on, was ja nichts, in Anführungsstrichen, in der Herstellung nichts kostet.
Ja, aber das sind trotzdem ein paar Cent, die könntest du zum Beispiel bei so einem Kit sparen. Und das sind halt so Überlegungen, aber mein Gott, für die Überlegungen werden andere bezahlt. Ja.
So ist es. Nein, da hätte Apple Möglichkeiten, den Entwicklern mehr Attraktivität zu bieten, also den es schmackhafter zu machen, auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben das in der Vergangenheit ja auch schon gesehen. Apple macht ja sowas durchaus. Mit Entwickler-Hardware.
Ja, klar.
Nicht unbedingt, wie gesagt, nicht unbedingt verschenken, aber dass sie überhaupt was vor dem Release zur Verfügung stellen, dann halt zu einem Preis X, der eventuell später dann verrechnet wird, hat Apple in der Vergangenheit schon gemacht.
Das Entwicklerkit für die Silicon-Chips, dieser Mac Mini.
Zum Beispiel. Zum Beispiel.
Da hat man das Geld dann wieder zurückbekommen, wenn man das Ding wieder zurückgeschickt hat. Es musste ja sogar wieder zurückgehen. Das war ja Bedingung der ganzen Geschichte. Und das hat man dann zurückgeschickt und hat den Kaufpreis wieder erstattet bekommen.
Deswegen, also die ganzen Ideen könnte man sich für eine Vision Pro eigentlich auch vorstellen. Und gerade, und da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch drüber gesprochen, halt mit der günstigeren Version, die kommen soll, wo ich gesagt habe, ich gehe nicht davon aus, dass die Hardware technisch oder von den technischen Daten, was jetzt Leistung, Speicher etc., RAM betrifft, schlechter ausfallen würde als jetzt die aktuelle Vision Pro. Die nächste Vision Pro halt besser und dann, wie gesagt, auf dem technischen Level wahrscheinlich dann die günstigere Vision. Da könntest du, wie gesagt, aktuelle Hardware an Entwickler rausgeben, damit da, wenn wirklich eine günstigere kommen sollte, die auf dieser Technik halt aufbaut, da halt auf jeden Fall schon mal dagegen entwickeln können. Aber wie gesagt, werden weder bezahlt von Apple, noch sind wir angestellt. Und hauen hier Ideen kostenlos raus, ja, die trotzdem nicht ankommen.
Nö.
Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, ja, mit den Ideen.
Naja.
Das muss man auch mal sagen. Das kommt ja aus vielen Ecken, ja, wo halt so Ideen in meinen Raum geschmissen werden. Man könnte sich wünschen, dass Apple da ein bisschen was hört davon und vielleicht da auch ein bisschen an Ideen annimmt und umsetzt. Aber wer weiß, was sie da ja gerade vielleicht dann vor einer Einführung von der günstigen Vision dann halt vielleicht dann noch macht. Kann ja sein, dass sie da dann entsprechend mit Vorlauf auf Entwickler zugehen oder was anbieten. Kann ja sein. Wir wissen halt auch nicht, wie weit sind wir da von einem potenziellen Release von einer günstigeren Vision, was ja, oder wovon wir ja ausgehen, halt entfernt sind. Ja, das kann im 3 Monaten sein, im halben Jahr, in einem Jahr.
Ja. Also angeblich soll das jetzt.
3 Monaten wahrscheinlich eher nicht, aber.
Soll das jetzt die höchste Priorität haben, dass erstmal ein günstiges Modell kommt und dann die Vision Pro 2 kommt. Gut, würde ich genauso tun, dass ich erstmal mehr in den Massenmarkt reinkomme, würde ich jetzt erstmal ein günstiges Produkt rausbringen. Die Idee ist schon nicht schlecht.
Also Tim Cook muss ich momentan ja sowieso viel Kritik anhören.
Ja, teilweise auch berechtigt.
Ich wollte es gerade sagen, also einiges auch berechtigt, einiges halt auch wieder maßlos übertrieben, aber das ist halt so einfach, ja. Oder es ist so, nicht einfach, aber es ist so. Aber sollte Apple jetzt wieder erwarten, wirklich zuerst eine Vision Pro 2 raushauen?
Nee, glaube ich nicht.
Und viel später erst eine günstigere Version, dann wäre jede Kritik auf jeden Fall angebracht. Weil wenn sie diese Produktkategorie in dieser Art weiterführen wollen und daraufhin aufbauen wollen, beziehungsweise das gucken oder auf dieser Plattform weiterzuentwickeln, dann brauchen sie definitiv auch was einfach mehr, ja, Massenmarkt ist jetzt auch wieder übertrieben, weil wie gesagt, es ist nach wie vor eine Nische, der Markt, aber was halt interessanter wird, dass halt nicht nur irgendwelche Tech-Begeisterten und Early Adapter da halt zugreifen, weil der Markt ist ja noch kleiner.
Ja.
Oder die potenziellen Kunden sind ja noch weniger. Und wie gesagt, wir reden ja sowieso schon über eine Nische. Ja, und dann ist, wie gesagt, dann gehst du in dieser Nische noch auf dieses 1% mit Leuten, wo Geld entweder keine Rolle spielt oder die, wie gesagt, ganz vorne mit dabei sein wollen und direkt zum Release kaufen, ja, so Sachen, egal, ob es da jetzt eine vernünftige oder die Anwendung gibt dafür. Also,
schwierig. Ja, und deswegen hat es mich auch so gewundert, gewundert hat es mich nicht, weil er muss ja einen tiefen, entspannten Eindruck machen, aber trotzdem hat er ja nochmal unterstrichen, dass er damit zufrieden ist, wie gut dieses Produkt innerhalb dieser kleinen Early-Adopter-Szene angenommen worden ist. Ja, da hat er einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht. Naja gut, muss er ja auch.
Ja, wir können es halt von außen schwer beurteilen. Wir wissen nicht, oder wir haben ja nur die Zahlen, die am Anfang halt in den Raum geschmissen wurden von Garmin etc. Wir wissen A, nicht die Verkaufszahlen, wie sie tatsächlich sind. Und wir wissen nicht, mit welchem Minimum Apple halt gerechnet hat. Und klar, wenn sie da drin liegen, okay. Ich denke, trotzdem hätte sich Apple da mehr erhofft davon. Aber ich glaube, sie sind sich auch bewusst, dass einfach nicht der Entwickler-Support da ist, mit dem sie gerechnet haben. Ich denke, das ist Apple bewusst und da müssen sie halt dran arbeiten. Aber es ist halt schwierig, ja, wenn du vorher so Erfolge einfach gewöhnt bist, ja, wie mit dem iPhone, wie mit dem iPad, wie jetzt mittlerweile mit der Apple Watch, wo sie ja auch am Anfang so ein bisschen den Kampf hatten, sich erstmal oder erstmal herauszufinden, wo die oder was die Uhr ist oder was die Apple Watch ist.
Ja.
Das hat ja auch ein bisschen gedauert. Das war ja mit der ersten Watch auch nicht unbedingt jetzt der Fall, dass das das war, was wir heute haben. Ja, das musste sich ja auch erstmal finden.
Ja.
Aber da war von vornherein einfach das Interesse einfach auch größer. Und vor allem war das halt auch ein Markt, der jetzt noch nicht ausentwickelt oder erwachsen jetzt war. Da war ja auch noch viel drin, aber du hattest auf jeden Fall auch schon durch alle möglichen Gadgets und auch Smartwatches hattest du halt schon mal einen Markt draußen, die Leute wussten, was es ist.
Klar, es ist ein ganz anderes Produkt. Gesagt, ein ganz anderes Produkt.
Und die Vision Pro, gerade VR, ist halt nach wie vor Nische, ja. Und das ist Nische schon seit 25 Jahren, ja. Und ich weiß nicht, inwieweit diese Kategorie und diese Art von Brille jemals über diese Nische halt hinausgeht. Wie gesagt, alles andere, was halt näher an der Brille sich bewegt, ja, auch gerade das, was ja Meta gezeigt hat, das, denke ich mal, sieht wieder ganz anders aus.
Ja, das.
Was jetzt auch die Chancen am Markt und die Akzeptanz betrifft. Aber VR, oder sagen wir mal, Hardware in der Art und Weise, wie wir sie momentan haben, mit der Quest, mit der Vision Pro, auch, wie gesagt, die anderen, ob es jetzt Valve ist oder so, ja, das ist halt richtig Hardware. und das ist, wie gesagt, ob das jemals aus dieser Nische rauskommen kann. Also ich denke nicht in dieser, also ich denke, ein Markt ist dafür da. Gerade in dem Medizinbereich, beziehungsweise generelle Entwicklung und Forschung, plus Gaming. Der Markt ist da, aber das ist jetzt nichts, wo du als Apple, denke ich mal, die Stückzahlen generieren kannst, die du einfach von, wie gesagt, anderen Produkten gewöhnt bist, ja.
Das ist korrekt. Das ist korrekt. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass nicht jede Universität die Möglichkeit hat, mal einfach so just for fun, in Anführungsstrichen für Pilotprojekte etc., mal in die Vollen greifen kann und einfach mal so ein paar Vision Pros anschaffen kann. Das kann nicht jede Universität. Es gibt kleine Unis, die das leider nicht können.
Das, wie gesagt, nicht nur Universitäten, auch Krankenhäuser oder generell medizinische Einrichtungen wie gesagt, generell andere Forschungseinrichtungen, das muss ja nicht unbedingt Medizin sein, es gibt ja andere Bereiche auch noch, die einmal nicht die Kapazität haben, selbst an Lösungen zu arbeiten und zu entwickeln und da Geld zu investieren, um für sich halt die optimale Lösung zu finden, sondern da auch drauf angewiesen sind oder aber halt draußen am Markt sich bedienen an Lösungen, die halt entwickelt werden. Aber da ist ja gerade in dem Bereich auch Bewegung da, da ist Interesse da, da sind Entwickler da, die das halt auch machen.
Ja.
Da sieht man ja auch in anderen Bereichen, ist das, ob das jetzt um Röntgen geht, um CT, ja, etc. Da gibt es ja sehr viele Hersteller oder Softwareentwickler, die in dem Bereich halt arbeiten, die jetzt nicht jetzt irgendwo, wie gesagt, in-house oder so sind, sondern die wirklich Lösungen am Markt halt anbieten.
Ja.
Und das wird in dem Bereich, oder gibt es in dem Bereich ja auch schon, aber das wird da definitiv auch noch, oder es ist ein Markt, der auf jeden Fall die letzten Jahre gewachsen ist.
Ja.
Und da ist natürlich so ein Produkt in der Qualität zu dem Preis, wie gesagt, natürlich auch was, ja, wo sich jeder drüber freut, weil zumindest mal die Hardware dann schon wieder in einem Bereich liegt, der machbar ist.
Ja, auf jeden Fall. Nein, aber wie gesagt, man muss auch stark differenzieren. Nicht jede Einrichtung, nicht jede Fakultät hat diese finanziellen Mittel. Kann, ja, das ist leider so.
Die halt wirklich dann auch die Zeit und das Geld investieren können, um da halt an Lösungen und Entwicklungen zu arbeiten. Aber da, wie gesagt, ist dann einfach der Markt gefragt, beziehungsweise wird es Entwickler und Lösungen geben, die man sich dann einkaufen kann.
Ja.
Aber das ist ja trotzdem keine 1 Million Geräte. Ja.
So ist es.
Ja. Zumindest mal nicht von jetzt auf gleich.
Das ist korrekt. Nein, das ist mir den einen Tag bewusst geworden, wo ich dann so ein Gespräch mitgehört habe, wo es da halt darum ging, ja, ist ja schön und gut, dass es dort eingesetzt wird, aber bei uns ist es halt gar nicht möglich, noch nicht einmal die Hardware grundsätzlich zu erwerben, zu kaufen. Wir haben halt noch nicht mal die Mittel, jetzt einfach mal eine Vision Pro zu kaufen. Und das, ja, und dann gab es so ein Nachgespräch und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen oder wie man so schön sagt, dass das deutsche Gesundheitssystem halt nicht überall so gut ist oder nicht so gut unterwegs ist oder nicht in jeder Universität oder wie soll ich sagen, es eine Zweiklassengesellschaft gibt. Die Universität Göttingen hört natürlich zu den in den Top 10 der Elite-Universitäten in Deutschland und da sieht natürlich so eine Sache ganz anders aus, als wenn du so eine kleine Universität hast, wo keine Kohle da ist für sowas. Ne? Das ist leider so. Na gut. Und trotzdem gab es noch Gerüchte dazu, dass Apple die Produktion der Vision Pro bis zum Jahresende angeblich stoppen möchte, kurzzeitig, weil die Nachfrage halt relativ gering ist. Ja. Wundert mich auch nicht.
Ja, okay, wir wissen natürlich nicht, wie die Lagerbestände sind und wie die Abverkäufe sind.
Genau.
Und wenn du da im Prinzip volles Lager hast oder Lagerbestand hast für die nächsten 6 Monate, musst du jetzt nicht unbedingt jetzt noch neu produzieren.
Ja.
Das ist halt die Frage, wie sind die Verträge, gerade mit den Lieferanten von den Teilen, von den Komponenten, wie sieht's da aus?
Ja.
Wie flexibel ist man da aufgestellt, dass man sagt, okay, weil die Produktionskapazitäten eventuell für was anderes nutzen, okay. Die können vielleicht was anderes da noch zusammenschrauben als die Vision Pro jetzt.
Ja.
Aber das ist halt die Frage, wie sehen die Abnahmeverpflichtungen aus?
Genau.
Oder sagt man, man stellt dann die Teile erstmal ins Eck, und guckt mal dann, wie sich das nächstes Jahr dann noch entwickelt, ja. Aber ja.
Es sind auch noch gar keine Geräte im Refurbished Store aufgetaucht bei Apple, oder? Also ist mir noch nicht untergekommen. Also
ich wüsste jetzt nicht, das wäre, denke ich mal, durch die Presse gegangen.
Ja, meine ich.
Wenn die Dinge irgendwo im US-Refurb so aufgetaucht wären, zu einem interessanten Preis, hätte man da, denke ich mal, was gelesen. Ich denke nicht, dass es da Geräte aktuell gibt.
Aber es gibt eine Menge Rückläufer. Also es gibt ja sehr viele Leute, die das Ding wieder zurückgebracht haben. Ja, da gab es ja schon ganz viele Berichterstattungen, dass es sehr viele Kunden gibt, die das Gerät wieder zurückgebracht haben. Und was passiert denn mit dem Gerät? Wird das so wieder aufgearbeitet, dass es als neu verkauft wird? Ich weiß jetzt ja nicht, wie bei Apple die Regularien sind. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ob das schon als gebraucht gilt, wenn ich das Ding zurücknehme und nur...
Das darfst du mich jetzt nicht fragen.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nach meiner Meinung müsste es dann... als refurbished in den Handel wieder hineingehen?
Das ist die Frage.
Keine Ahnung.
Vielleicht. Ja, okay, andererseits, wenn es sich wirklich jetzt nicht in den Mengen verkauft, sind die Rückläufer ja auch nicht so hoch. Die Frage ist halt, wie viel an Refurb-Bestand würde Apple erstmal aufbauen wollen, um dann mit den Geräten auch in den Refurb-Store zu gehen.
Ja, klar. Wenn da 20 Stück liegen, da deswegen machen sie keine
Refurb. Ich denke mal schon, das sind mehr als 20.
Ja, aber
das denke ich mal schon. Aber machen sie da wegen, keine Ahnung, 1000 Stück, hauen sie die in den Refurb-Store und dann sind die ruckzuck ausverkauft? Ich weiß es nicht, ja.
Ich weiß es auch
nicht. Oder sie wollen es einfach vielleicht auch nicht.
Kann auch sein.
da sie die Dinge eventuell auf die Seite legen für Ersatzteile.
Ja.
Weil die Displays kannst du ja definitiv gut gebrauchen. Ja,
ja, kannst alles davon gebrauchen letztendlich als Ersatzteil. Ja. Oder auch als Austauschgerät, wenn eine Brille kaputt gegangen ist, etc. Dass man das dann vielleicht.
Das könnte so auch sein, dass sie das machen, ja, weil das machen sie mit den iPhones ja teilweise auch. Dann kriegst du ja teil, je nachdem, ja auch ein Refurb-Gerät, ja.
Dass die Dinger dann halt.
So gut wie neu.
Ja. Genau. Ja, und Apple hat ja auch die Möglichkeiten, alles auszutauschen, was eventuell kaputt gegangen ist oder was beschädigt worden ist oder was Gebrauchsspuren hat, etc. Das kann Apple ja austauschen. Ne? Also wenn jetzt so ein Kopfband kaputt
macht
ist,
etc. Macht nicht irgendeiner gerade Werbung mit, was ist der Unterschied zwischen Refurb und neu? Da habe ich doch, glaube ich, zuletzt was gesehen.
Keine Ahnung. Da gibt es ja sehr, 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 sehr viele Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Mhm. Die Firma Refurb, die ist ja so sehr, ist ja gerade sehr aktiv. Ja, ja.
Oder Rebuy, Refurb,
Backmarket,
keine Ahnung oder was.
Wie sie alle heißen, ja.
Ja, ja. Und auch da wieder, Apple bietet das ja auch an mit dem Ankauf von Gebrauchtgeräten oder in Zahlungnahme. Gerade wenn du hier jetzt dein iPhone kaufst. Die Angebote sind teilweise ein bisschen fragwürdig bei Apple.
Mhm.
Beziehungsweise die Preise, die sie ausrufen, da würde ich definitiv, wenn man es nicht irgendwie, ist ja immer die Frage, wenn man privat irgendwo das in seinem Bekanntenkreis verkauft kriegt, okay, ja, eBay ist halt wieder, tue ich mir seit Jahren schwer damit.
Mit eBay. Wird immer schlimmer mit eBay, ja, ja.
Ja, und da wäre vielleicht sowas auch nochmal eine Alternative, dass man da zumindest mal guckt bei den einschlägig Bekannten, die auch einen entsprechend einen guten Ruf haben, dass man da zumindest mal guckt, was, wie wird's online eingeschätzt. Einschicken ist da nochmal so ein Ding, ja, da hat man ja auch schon die ein oder andere Horrorstory gehört, deswegen halt auch, sagen wir mal, bei denen, die halt einen guten Ruf haben, ja, Bekannte, Aufkäufer, beziehungsweise da, wo vielleicht auch jemand mal eine Erfahrung mitgemacht hat im Bekanntenkreis, dass man sich da zumindest mal ein Angebot einholt, ja. Wie es aussieht, da ist, denke ich mal, der ein oder andere Euro dann doch mehr drin als bei Apple jetzt vielleicht.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich habe mit Rebuy relativ gute Erfahrungen gemacht, aber das ist ja auch immer so eine persönliche Geschichte. Ne? Ich habe auch von anderen schon gehört, die mit Rebuy schlechte Erfahrungen gemacht haben, etc. Das ist, man sollte nur sein Gerät relativ realistisch einstufen beim Verkauf und dann.
Oh, ja, ja, klar, weil die nehmen es halt schon sehr genau, ja.
Ist ja auch richtig. Und man sollte sich das auch durchlesen, wie Rebuy das selbst definiert. Und nach dem Verfahren sollte man selbst sein Gerät dann einstufen. Weil jeder hat ja eine andere Definition. Und das wird ja dort genau angegeben, wie sie die jeweiligen Produktkategorien oder die Produkt, oder wie das Produkt, in welchem Zustand das Produkt ist, wie sie das einstufen. Ne? Hm. Ich hatte mal vor ein paar Jahren ein Android-Smartphone gewonnen. Logischerweise nagelneu, original verpackt, war aber so ein Unterklasse-Gerät. Also ich, keine Ambition, das Gerät zu nutzen. Was habe ich gemacht? Habe bei Rebuy geguckt und habe die bestmöglichsten Kategorien angegeben. Also logischerweise die bestmöglichsten Zustände. Man konnte aber halt nicht angeben, original verpackt, eingeschweißt, konnte man nicht angeben. Also habe ich das auf die besten Bewertungen gesetzt, das Gerät. Und was kam dabei raus? Das Gerät kam an und sie haben mir dann nochmal eine E-Mail geschickt. Ja, das ist ja ein original verpacktes Gerät. Wir haben nochmal 15 Euro oben drauf gelegt. Ja, auch okay.
Jo.
Ne? Weil damit haben die natürlich nicht gerechnet, dass ein original verpacktes Gerät ankommt. Naja, aber das war fair. Ne?
Ja, ja, klar.
Hätten auch sagen können, ach nö, machen wir nicht. Gut.
Da war nur eine Hülle drin.
Ich habe es ja nicht ausgepackt. Es hätte ja auch nur eine Hülle drin sein können. Aber
ja, genau.
Ich hab's bei Samsung gewonnen. Also von daher gehe ich davon aus, dass sie auch
Aber das muss ja momentan auch so eine Masche sein bei, bei eBay, ne? Dass Käufer dann irgendwie sagen, es wäre eine Hülle eingetroffen und da das Auspacken schon mitfilmen als Beweis dann für eBay beziehungsweise für den, wenn es PayPal zum Beispiel war, für den Zahlungsdienstleister. Das muss momentan auch bei einigen so eine Masche sein.
Ja, ja, das Thema haben wir ja schon sehr relativ lange.
Also ich bin froh, dass ich zu den wirklich guten Zeiten bei eBay noch unterwegs war.
Ich mache nichts mehr.
Also was jetzt eBay wirklich auch Verkaufen betrifft.
Gar nichts mehr, nichts mehr. Das ist
nee, ich mache auch nicht, schon seit Jahren nichts mehr, weil, auch gerade mit den ganzen Betrugsmaschen, die da immer mal wieder hochkommen, da habe ich echt keinen Bock drauf. Also auch wenn du dich da, wie gesagt, auch wenn du auch auf der sicheren Seite bist oder so, nee, ich habe auf den Stress keinen Bock, ja, und dann.
Also wenn ich was mache, mache ich solche Sachen wie Rebuy oder so, das ist relativ okay, das läuft vernünftig. Oder wenn ich was verkaufen will, dann im Bekannten- oder Freundeskreis etc. und dann ist gut. Mhm. Aber eBay, um Gottes
Willen. Ja, und eBay ist ja heute auch nicht mehr die Plattform wie früher.
Nein, absolut nicht, absolut nicht. Ja. Und eBay Kleinanzeigen, das ist noch schlimmer. Das ist
nein, heißt nicht mehr eBay Kleinanzeigen.
Nur Kleinanzeigen, ich weiß, ja.
Genau.
Ja, aber trotzdem, das ist ja auch ganz, ganz, ganz schlimm. Nee.
Ja, aber gerade bei Kleinanzeigen, auch auf anderen Plattformen, beziehungsweise auch hier eventuell regional irgendwo in einem Anzeigenblatt oder so, was du da teilweise erlebst, das ist ja...
Ja, ganz, ganz schlimm.
Oder Facebook genauso, Facebook, nicht Marketplace, wie nennt sich da mit den Anzeigen? Facebook?
Keine Ahnung.
Sind das auch kleine Anzeigen? Ja, ich weiß es nicht. Das ist da ja genauso, ja.
Ja. So ist es. Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit machen wir das Ding für heute.
Ja, es ging wieder schnell, ja.
Es ging wieder schnell. Machen wir das Ding für heute dicht. Mhm. Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann irgendwann am nächsten Wochenende wieder.
Ja,
genau. Okay, bis dann.
Jo, bis Tschüss. Dann. Ciao.